Ein Cowboy kam vom Friseur, Pony weg. Sein wunderschönes Beaumont, wenn wir das so erzählen. Wenn Sie das aber auf der Bühne als Frosch in der Fledermaus-Inszenierung in Stuttgart sagen, dann hat das mit einmal eine ganz tiefere Bedeutung und bekommt was Magisches, bekommt auch einen tragischen Unterton, weil dieser Frosch ist ja einer, der zuguckt und sich dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Büsche schlägt. Wie macht man sowas, dass das so wirkt?
Manchmal frage ich mich das auch. Also den Frosch in der Fledermaus, das ist ja dann, wird ja immer von Schauspielern besetzt oder meistens von Schauspielern besetzt und ist ja eine ganz besondere, spezifische Aufgabe und die sehr schwierig ist, aber auch sehr schön ist, weil man muss in kürzester Zeit ein Publikum mit auf den Weg nehmen. Und wo geht man hin? Und die Möglichkeiten da sind so vielschichtig. Und ich habe ihn als einen sehr traurigen, philosophischen, an der Welt ertrinkenden, im wahrsten Sinne des Wortes, Menschen gesehen und versucht, ihn in diese Richtung über die Bühne gehen zu lassen, sagen wir so.
Einer, der zuschaut, der diese ganze Verlogenheit dieser Gesellschaft, den Orlowski, die Party, er geht ja auch nicht in dieses dann zum Schluss verfallene Haus, diese ganze verlorene Gesellschaft. Ist dieser Frosch eigentlich ganz, ganz typisch für Ihre Art der Figuren und so, wie Sie sie darstellen? Einer, der immer so etwas distanziert zur Welt ist?
Ja, vielleicht hat das damit zu tun, dass ich auf dem Weg bin, also auf der Suche dorthin. Also wie betrachtet man die Welt? Was ist die Welt eigentlich an einem? Und da gibt es genügend Figuren, die an dieser Welt scheitern, sich reiben. Und das sind mir eigentlich dann die Liebsten.
Man könnte fast gar sagen, Sie suchen sich die Rollen danach aus. Es sind immer Menschen, die zugucken. Ich sagte es schon, es sind Menschen, die halb involviert sind, die aber Angst haben, von dieser seltsamen Welt womöglich okkupiert zu werden.
Na, das mit diesem Aussuchen, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich versuche mir meine Rollen nicht auszusuchen, weil dann kommt man sehr schnell in die Gefahr, dass man, ich sag's jetzt mal ganz einfach, sagt, okay, das kann ich. Und dann gibt's doch die und die Figur und die ist doch ähnlich gelagert. Und die ist doch ähnlich. Also als Mensch ist man ja sowieso immer geneigt, den einfachsten Weg zu gehen, den bequemsten Weg. Und wenn andere zu mir kommen und sagen, du, ich würde gerne mit dir das und das machen, was meinst du denn dazu? Und je weiter die Rollen scheinbar weg sind von mir, umso interessanter scheint es mir, sich mit solchen Rollen zu beschäftigen.
Sie sind ja auch einer, der eine Affinität zu schwierigen Inszenierungen hat. Zu komplexen Inszenierungen, wo eben der Galilei dann nicht so inszeniert wird oder der Nathan nicht so inszeniert wird, wie man das jetzt vielleicht vom Stadttheater XY gewohnt ist, sondern wo noch viel dazukommt, wo auch Ihnen als Schauspieler ganz viel zugemutet wird. Diese Zumutung, ist das für Sie der magische Moment Ihres Berufs?
Naja, wenn man die Zumutung sozusagen weitergeben kann nach unten ans Publikum, dann ist es eigentlich ein Glücksmoment. Also wenn man sich selber in die Lage bringen kann, das herunterzugeben und so, dass man es vertreten kann, so dass, ja, in unserem Beruf sagt man, dass man es gut verkaufen kann. Also das, aber die Frage fing ja woanders an. Ich mag die Reibung an der Zeit. Und nicht die einfachste Lesart oder sagen wir mal so, also wenn wir jetzt einen Klassiker nehmen, wie zum Beispiel Galilei, der wurde schon 100-mal gemacht, der wurde schon 100-mal durchdacht. Wenn diese Inszenierung von einer Idee ausgeht, dann kann sie sich, und diese Idee stimmig ist in dieser Zeit und alle damit einverstanden sind, dann kann man sich eigentlich alles erlauben. Wir waren in Frankreich, haben in Lyon 5 Vorstellungen dort gespielt. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, weil wir ein Handy auf der Bühne hatten beim Galilei. Und die Intendantin dort sagte, oder die Dramaturgin, nun, es macht in Frankreich kaum einer auf der Bühne das zu mischen, Moderne mit Klassik und so. Man darf einfach nur nicht der Gefahr erliegen, modernistisch zu werden, also das als Gag einzusetzen. Oder wenn man dann sozusagen seine Großmutter verkauft für einen Lacher, wie man so schön sagt, ich bringe das jetzt rein, weil das kann lustig werden. Wenn man damit die Idee der Inszenierung verlässt, dann hat man verloren. Aber wenn man diese Idee nicht verlässt und immer wieder, natürlich muss man ausschweifen und dann kann man immer wieder zurückkommen auf den Kern.
Wie ist das jetzt? Bieten Sie solche Momente an oder muss es dann schon ein Regisseur sein, der Ihnen die Spielmöglichkeiten gibt?
Im großen Glücksfall ist das ein Zusammenspiel. Und jetzt mit Armin Petras, wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Und da gibt es natürlich ein Selbstverständnis und schon zu Beginn einer Arbeit eine Übereinkunft, die wir gar nicht mehr benennen müssen. Und im besten Falle ist das dann Angebot, Führung. Wenn sich das die Waage hält, dann sind es Glücksmomente.
Apropos Petras, der hat mal geschrieben, natürlich ist die Erziehung des Zuschauers auch die Pflicht von Kunst und Künstlern. Ist das auch Ihre Maxime, dass es auch, ja, das Theater oder auch der Film auch ein Teil Bildungsanstalt zu sein hat?
Auf jeden Fall. Man muss nur sozusagen genau definieren, was das denn auch zu bedeuten hat oder was es bedeutet. Also im besten Falle heißt es, Leute an einen Ort einzuladen und zu sagen, Leute, wir haben uns jetzt hier mit diesem Thema beschäftigt und wir sind in eure Stadt gekommen und wir sind hier neu. Wir haben darüber so und so nachgedacht. Und das sozusagen als, nicht als Lehrbeispiel auf die Bühne zu stellen, sondern als Diskussion, als Vorschlag. Und wenn es dann eine Interaktion gibt mit den Zuschauern, dann hat man schon mal sehr viel geschafft. Das heißt, diese Lehranstalt, so ganz habe ich es, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig beantwortet, nicht den Leuten hinterher. Nicht versuchen, was ist in der Stadt gerade schick, was ist angesagt, was ist, worauf könnten die Leute, also welche Bevölkerungsschichten gibt es hier, in welche Richtung müssen wir gehen, damit die Leute zu uns kommen. Sondern unbequem bleiben, Fragen stellen, Diskussionspunkte nicht auf Teufel komm raus, also in der Konfrontation, aber sperrige Sachen auf die Bühne stellen.
Das klingt sehr kompliziert und vor allen Dingen sehr aufwendig. Muss also doch es ja die Hausaufgaben, ich sag's mal ganz salopp, die Hausaufgaben sehr intensiv gemacht werden, damit man diesen Effekt dieser Interaktion, wenn man da oben steht und unten das Publikum, das merkt man, da ist, kommt was oder es kommt nichts. Und man merkt, die langweilen sich oder sind voll dabei. Was ist das für ein Prozess für Sie persönlich, bis es zu diesem Punkt kommt, wo Sie sagen, da kann ich jetzt mit auf die Bühne gehen?
Ein Theater findet ein Thema. Man wird gefragt, würdest du das gerne spielen? Wie sieht das denn aus? Man redet darüber, man einigt sich, dann gibt es eine Probe, also eine Probenzeit. Und währenddessen versucht man sich natürlich schon mit dem Umfeld zu beschäftigen, viel zu lesen. Die Dramaturgie bringt uns Materialien an. Es gibt extra Hefte, die man dann, also jetzt vom rein praktischen, es gibt Bücher drumherum, die man dann liest, oder die in die Zeit passen. Also wenn man Klassiker macht oder sich mit heute beschäftigt. Und ja, ich kann das gar nicht so speziell sagen, also dass man... Für mich ist es normale Arbeit. Und ich habe mir sozusagen ein auf meinem Weg bis hierher etwas angeschafft, was ich erstmal mitbringe. Und das versuche ich innerhalb der Proben immer zu durchbrechen, nach oben hin. Ob es mir dann gelingt oder nicht, ist eine andere Sache. Oft gelingt es nicht. Aber manchmal gelingt es. Also, dass man das, was man mitbringt, zu der Zeit auf diese Probe immer versuchen, entweder nach links oder nach rechts, so weit wie möglich zu kommen. Oder nach oben oder nach unten. Aber seinen Punkt verlassen, seinen Stand verlassen, in dem man gerade ist.
Mich fasziniert an Ihrem Beruf immer, dass man das dann speichern kann. Das kann ja irgendwann mal wunderbar funktionieren auf einer Probe. Und man sagt, das ist es. Und das ist einfach die Creme de la Creme, das ist das Sahnehäubchen obenauf. 8 Tage später weiß man es dann, also so geht es mir bei manchen Dingen, die habe ich dann schlicht vergessen. Was tun Sie gegen dieses Vergessen, dass man wirklich das so speichern kann, dass man diesen großen Moment auch dann wieder reproduzieren kann?
Ich habe manchmal keine Ahnung. Eigentlich ist es ja die einfache Frage, wie können Sie sich denn den Text merken, die also sehr oft an uns herangetragen wird. Erstmal ist es ja eine Interaktion zwischen sozusagen dem puren Lernen der Worte und der Texte, sondern man nimmt den Körper mit. Man sollte auch nie über das Lernen versuchen, Ideen in seinen Körper zu bekommen. Also es geht ja um Ideen, es geht um Zustände, um Konflikte, um alles das versuche ich ja aufzusaugen. Und bei Konflikten ist es dann meistens immer am einfachsten, wenn man einen Partner hat und einen Konflikt, da lernt sich der Text am einfachsten. Weil da ist Argument gegen Argument und da ist der Körper dann sozusagen in so einer gewissen Grundspannung. Naja, wie in jedem Beruf, man muss genau wissen, was man macht. Und man muss zu jedem Zeitpunkt auch wissen, was die Figur denkt, wo ich jetzt gerade bin, was ich zu denken habe. Aber es ist auch manchmal für mich ein Mysterium.
Da gibt's ja Damen und Herren, die nennt man Soufflösen. Die sagen einem dann den Text vor. Jetzt habe ich gelesen, im Trend der modernen Zeit an der Wiener Burg gibt es neuerdings für die Schauspieler einen Knopf im Ohr, wo ihnen dann der Text gesagt wird. Ist das nicht dann relativ irritierend, wenn man dann hier im Ohr mit einmal das vorgesagt wird, was man jetzt sagen soll? Das muss ja ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher erzählt, kann es ja nicht mehr. Wie geht man mit sowas um, wenn das mal einfach dann von unten jemand was sagt?
Na, als normalen Vorgang am Theater habe ich das noch nicht erlebt. Also das sind dann immer Extremsituationen, wenn ein Kollege kurzfristig krank geworden ist und man möchte die Vorstellung nicht ausfallen lassen. Und ein Kollege erklärt sich bereit, dort einzuspringen. Und dann kenne ich das mit Knopf im Ohr. Das habe ich jetzt auch vor kurzem gemacht. Das erste Mal in meinem Leben. Das ist schon ein sehr schräges Erlebnis, ja.
Ja, wie der das dann vorträgt, gerät man dann nicht in diese Diktion.
Ja, also allein, dass man auf der Bühne steht, das deckt sich ein bisschen mit dem, was wir vorher gesagt haben. Allein, indem man auf der Bühne steht und sich nicht auf das konzentrieren kann, was eigentlich jetzt wirklich das Wichtigste ist, da switcht man ja schon auseinander. Aber es ist merkwürdig, man hat ja einen Körper, man hat eine Stimme. Und selbst wenn man nicht in ganzem Einklang mit sich selber ist, hat man ja trotzdem immer noch eine Wirkung. Und wie man die selber sieht und beurteilt, weil man fühlt sich dann scheiße natürlich, Entschuldigung, aber das ist manchmal auch irrelevant, weil viele kommen und sagen, ey, wie hast du das gemacht? Das war doch gut. Vielleicht, weil es ein ganz normaler Riss war, weil es eine Unsicherheit war und das deutet man dann ein bisschen anders. Aber als normalen Vorgang am Theater würde ich sagen, gibt es da Versuche an der Burg? Ich habe es nicht gehört.
Ich habe nur eine Meldung gelesen, dass das neuerdings so sei, weil das zu weit weg ist oder irgendwie die Soufflösen oder zu laut brüllen müssen, was dann auch nicht wieder gut ist, wenn man das dann doppelt hört als Zuschauer womöglich. Das kann als Kunstgriff natürlich vielleicht funktionieren, aber sollte wohl nicht so sein.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt, weil... Naja, natürlich hat man als Spieler eine gewisse Hemmung, eine Soufflöse anzusprechen, beziehungsweise sich von der Soufflöse etwas geben zu lassen oder vom Souffleur. Aber weil das ja eigentlich immer heißt, man ist da nicht in der Rolle, man ist ja nicht drin. Aber das muss gar nicht stimmen. Weil wir sind alle Menschen, wir sind keine Computer. Ich habe mal eine wissenschaftliche Abhandlung gelesen, dass sozusagen, weil ich mich mit Versprechern und mit so Blackout-Hängern, weil ich mal wissen musste, was das ist, woher kommt das eigentlich? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sozusagen die Satzwahl oder die Wortwahl sich gesucht wird, wie da wird ein Regalsystem abgefahren und die holen das raus. So haben die das bildlich gemacht. Und wenn man Versprecher hat, waren die im falschen... Also in der Nebenschublade. Die fangen beide mit zwei gleichen Silben an und der war einfach zu schnell und ist ein weiter oder ein zu kurz und holt das Ding raus. und dann kommt's. Und mit den Hängern, wir haben ja alle dieses Vorderhirn, und das war, als wir gegen die Saurier kämpften, beziehungsweise wir mussten ja nicht, sonst hätten wir nicht überlebt, aber gegen den Säbelzahntiger oder so, das war dazu zuständig, wenn wir in Gefahrensituationen kamen, haben die alles gekappt nach hinten. Alles, was nicht gebraucht wurde an Energie oder Denk an, das wurde gekappt und dann wurde nur auf Überlebensinstinkt gemacht. Und die Leute wissen das danach nicht mehr. Also es gibt ja auch Leute, die dann ausrasten. Also das ist ja sowieso, wir leben ja eh in einer sozial schwierigen Phase. Wir rücken ja immer dichter aneinander ran. Mich wundert es immer, dass gar nicht, dass nur so wenig passiert, also in Anführungsstrichen. Aber mit diesem Hängern und diesem Blackout, das ist genau das Gleiche. Also Wissenschaftler haben, ich bin gleich fertig, Wissenschaftler haben rausgefunden, oder Ärzte, dass ein Schauspieler während einer Premiere oder einer schweren Rolle den Stressfaktor eines mittleren Verkehrsunfalls erleidet. Also hat der Körper sozusagen. Und da kann es mal passieren, dass dann, wenn man in der Aufregung oder zu schnell ist oder irgendwie so, dann kappt es das und dann braucht man eine kleine Weile, bis es wiederkommt.
Was tun Sie, wenn Ihnen das passiert? Da hilft ja die ganze Theorie dann im Zweifelsfall wenig, wenn man sagt, da irgendwie da hinten oder so. Wie geht man damit um? Es überspielen oder, ja, ist für das Publikum immer ganz lustig, wenn der nicht mehr weiter kann, das macht dann durchaus, kann zu einem gewissen Entertainment führen. Aber auch das ist vielleicht in manchen Situationen nicht so gegeben. Also was tun Sie? Oder kommt das bei Ihnen nicht vor?
Nee, indem ich sage, ich versuche es so selten wie möglich zu halten, das stimmt ja schon gar nicht. Als Anfänger passiert einem das öfter mal. Und deshalb habe ich mich auch gefragt, habe mich da mal ein bisschen beschäftigt damit. Erstmal ist es ja so, wenn einem das passiert, deshalb kommen ja auch die Leute ins Theater. Weil wir sind noch Menschen, wir sind, und wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann sind das so die Momente, die sowas Schönes atmen, dass man sagt, ah, ich bin hier gerade in einem Moment, die nächste Vorstellung, die anderen Zuschauer haben das nicht. Ich bin hier gerade bei was Besonderem. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt einen technischen Weg, das einfach technisch zu machen, wenn man das merkt. Zunge an die Schneidezähne, Gaumen drücken und einmal tief durchatmen. Damit hat man diese Blockade eigentlich schon überwunden. Aber eigentlich ist es, dadurch, dass ich das jetzt weiß, passiert es mir eigentlich nicht mehr. Also wenn ich jetzt in so eine Situation fallen würde, würde ich das nicht unbewusst, nicht unvorbereitet. Ich habe mich schon darauf vorbereitet. Ich habe keine Angst davor, einfach, wenn das kommt und ich denke, oh, dann zeige ich einen Finger. Dann weiß der Souffleur oder ich gucke zu ihm. Meistens sage ich, ich gebe mir nichts, wenn ich hänge, ich komme zu euch direkt. Und dann kriege ich das erste Wort und dann geht's weiter.
Jetzt ist ja so, dass man natürlich, wenn man große Klassiker, die, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, die hat man irgendwann schon mal gespielt. Jetzt ist bei Armin Petras ja eine Besonderheit, dass er Dinge auf die Bühne bringt, die eigentlich da von Haus aus nicht sind. Zum Beispiel Die Wohlgesinnten, ein, glaube ich, 800 Seiten Roman über
1200,
sehen Sie. Also jedenfalls ein dickes Werk. Und da er ja gern mal ein bisschen ausführlich wird, aber über die 4 Stunden sollte es schon nicht rausgehen, weil dann ist selbst der gutmütigste Besucher irgendwie ermattet. Und Jonathan Little hat da auch danach wirklich ein kompliziertes Thema aufgegriffen, eben des Täters. Wenn jetzt sowas dramatisiert wird und auch mit Erfolg dramatisiert wird, Sie tragen das als einer der Hauptakteure vollständig mit. Was bedeutet das jetzt im Vergleich zu einem Klassiker? Ist das genau dasselbe oder ist das jetzt etwas völlig Neues? Weil Petras ist selber Dramatiker, schreibt selber Stücke und ist Literat. Dann hat er schon das Gefühl dazu. Aber wie gehen Sie da mit sowas völlig Ungewohntem um?
Na, er hat ja auch die Bearbeitung gemacht. Und ich versuche, keinen Unterschied zu sehen darin, ob ich jetzt klassische gebundene Texte habe die einen ganz eigenen Gedankenkonstrukt auch verlangen und oder aus der Prosa sozusagen Texte nehmen. Ich versuche das nicht zu trennen.
Aber Sie haben, nachdem Sie sogar wissen, noch wissen, wie viele Seiten dieses Buch hat, die Textgrundlage müssen Sie aber dann auch intus haben.
Ja, auf jeden Fall.
Gerät man da nicht dann leicht vom einen ins andere?
Na, es ist schwierig, weil der Roman ist natürlich wesentlich facettenreicher. Also wir können ja sozusagen eigentlich nur von dem, was dieser Roman in einem aufbaut, wenn man das liest, können wir ja nur einen Stempel hinsetzen. Und wir haben andere sinnliche Mittel, die in eine andere Richtung führen. Es geht dann um die Geschichte und es geht um das, was wir erzählen wollen. Warum gerade jetzt? Also das ist dann schwierig, also weil mir dieser Roman auch gefallen hat. Also wenn man das so sagen kann, dass einem gefallen hat. Aber das ist ja ein richtig gutes literarisches Werk. Und der geht da so fantasievoll um mit wie viel Ebenen auch. Und das kann das Theater natürlich nicht leisten, sondern da kommt ja der visuelle Aspekt mit dazu, da kommt die Musik mit dazu. Und dann darf man natürlich dann nicht der Vorlage verfallen, indem man sagt, ja, jetzt, oh, das haben wir nicht erzählt. Und das ist doch aber auch schön. Also, und dann kommt man zu dem Punkt, dass man versucht, alles reinzupacken und hat dann am Ende etwas Zerfasertes, wo der Zuschauer sagt, ja, was wollt ihr mir jetzt eigentlich erzählen? Also man muss sich immer konzentrieren auf Punkte, die mit Theater richtig gut erzählt werden können und die uns in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, auch besonders wichtig sind. Also
die Literatur. Es heißt, Sie hätten als Kind ganz besonders russische Märchen geschätzt, aber auch Edgar Allan Poe. Haben Sie sich da schon dann vorgestellt, solche in diesen Geschichten selbst zu leben und die dann vielleicht auch auszuleben, darzustellen, möglichst gruselig und so?
Das sind nur so schöne Fragen. Wenn ich jetzt sage, nö, dann hat sie das erlebt.
Nein. Dann frage ich nach. Also so leid lasse ich Sie da nicht raus.
Ich war früher als Kind, war ich öfter erkältet. Und dann wurde man immer besonders schön warm eingepackt und dann bekam dann immer Kampfer irgendwie auf die Brust und dann kam dann noch so Watte drauf und irgendwie. Und ich weiß gar nicht warum, wir hatten diese Bücher zu Hause. Und da fing ich das an und die waren immer so schön düster. Die Wunderblume war, glaube ich, das Erste, was ich gelesen hatte. Die hat auch wunderschöne Illustrationen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem die waren. Die waren so mehr Sepia und dann da war der Drache und der fiese Kahn mit der neuen schwänzigen Peitsche, wo Bleikügelchen dran waren. Ich glaube, da habe ich mir ordentlich einen abgesponnen, ja.
Keine Albträume gekriegt?
Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht sicher.
Ja, aber das war dann praktisch der Humus, auf dem dann der Schauspieler Peter Kurt dann gewachsen ist, oder wie?
Wenn Sie das sagen.
Irgendwann muss ja mal der Punkt gekommen sein, dass es mit dem Vorlesen oder Lesen nicht mehr reicht, sondern dass man es jetzt selber machen will und selber auch noch die Welt damit beglücken will. Wann war das bei Ihnen so?
Ich habe keine Ahnung. Ich war bei der Armee, bei der NVA und da gab es ein Magazin. Das war so groß wie dieses Magazin aus den 20er Jahren, was es ja in der DDR und jetzt auch immer noch gibt. Das hieß Armee-Rundschau und da war eine große Annonce drin und da hat die Leipziger Schauspielschule Schauspieler, also Studenten gesucht für Schauspiel und da habe ich hingeschrieben. Da haben sie mir zurückgeschrieben, ja, lernen Sie mal das und das und das und das und dann bin ich da hingegangen.
Und so kam, also es ist wirklich, würden Sie schon sagen, dass es eine Berufung ist, so einen Beruf zu machen?
Das sind schwere Worte. Das würde ich so
nicht. Ich meine das jetzt, vielleicht, ich präzisiere mal ein bisschen. Sicher braucht man auch ein Geschick, um Klempner zu sein. Ich bewundere diese Menschen sehr, dass die das so können und dass das alles funktioniert und die immer genau wissen, welchen Schraubenzieher jetzt sie nehmen müssen oder welche Zange.
Also Sie meinen, Zange. Ob ich mich berufen gefühlt habe
aber
dafür?
Aber wenn man jetzt so etwas macht wie Schauspieler, man ist, muss dann doch ein bisschen mehr als nur, jeder Mensch kann höchstwahrscheinlich irgendwann, wenn er sich entsprechend Mühe gibt, Texte irgendwie auswendig lernen und sie auch wiedergeben, Gedichte vorsagen oder so. Aber dass das eben über das rausgeht, dass man das besser kann als andere, dass man wirklich, ich sag's nochmal, diesen magischen Moment trifft, dass ich, wenn ich jetzt im Theater sitze, wenn ich im Kino sitze, mit einmal merke, da tut sich eine Tür auf. Das würde ich schon so sehen, dass das bei guten Schauspielern schon etwas ist, was man nicht lernen kann, wofür man geboren sein muss.
Ich fange nochmal bei der vorletzten Frage an, weil natürlich hatte ich einen Drang und einen Druck, schon von Kindheit an mich zu produzieren oder zu entäußern, warum auch immer. Und ich habe viel Fernsehen geguckt. Wir hatten Fernseher, ich bin 57 geboren, also meine Eltern hatten, glaube ich, 63, 64 ihren ersten Fernseher. Und das war in der Kleinstadt noch selten. Und da gab es dann noch sehr oft Filme. Wir hatten ein Kino in der Kleinstadt, was leider nicht mehr funktioniert. Jeden Sonntag 14.30 Uhr war ich in diesem Kino und habe von Laurel und Hardy 3 Kurzfilme hintereinander gesehen oder Der Kapitän vom Tänkesberg oder solche Sachen. Aber da bin ich schon sehr aufgegangen, das stimmt schon. Also umsonst habe ich da nicht hingeschrieben. Und die andere Sache ist die, natürlich begibt man sich an diesen Ort, weil man sieht ja nur Ergebnisse und sagt, da will man hin. Man hat ja keine Ahnung, was das bedeutet, wenn man einen guten Spieler sieht. Und die Leute sagen ja meistens auch nicht, wenn der Film gut ist und da ist eine Hauptfigur gut, dann sagen sie im Nachhinein, oh, der war doch aber gut. Also wenn sie das während des Filmes sagen, dann ist entweder der Film schlecht und der Hauptdarsteller gut und dann ist er auch Mist. Ne? Also ich habe ja das Ergebnis immer nur konsumiert und dann geht man doch schon mit einer gewissen Eitelkeit heran, um zu sagen, das will ich auch machen. Ich will mich da auch hinstellen. Ihr sollt mich auch alle sehen. Und das ist ja schon ziemlich eitel erstmal. Damit beginnt man dann eine Schauspielschule. Und Schauspielschüler des ersten Studienjahres ist schon ein kleines, garstiges Volk. Zu Recht müssen sie auch sein. Die müssen frech sein, sonst so. Aber da gehen die Gedanken natürlich in alle Richtungen. Leider muss man sie denn bündeln. Ich sage wirklich leider, man muss sie ja denn bündeln. Weil ohne Disziplin geht's ja nur auch wieder nicht am Theater. Und das, was man dann, dann gibt's diesen geschützten Raum, die Schauspielschule, und dann gehen die ersten Schritte raus. Und dann gibt's dann meistens 2 Wege. Also entweder man wird sofort ausprobiert und funktioniert, und dann gibt's eine Aufmerksamkeit. So, und dann geht man so weiter. Was mit einem dann passiert, ist eine andere Frage. Da gibt es ja noch wieder 2 Möglichkeiten. Oder man betritt diesen Ort mit, ja gut, ich muss ja arbeiten, ich will ja arbeiten, aber ich hätte mir auch schon ein besseres Theater gewünscht. Und entweder man fängt dann an zu kämpfen oder nicht.
Wie haben Sie es gemacht?
Ich habe versucht zu kämpfen. Ich habe in Magdeburg an einem Kinder- und Jugendtheater angefangen. Und per se als Abschluss nach der Schauspielschule war das kein schlechtes Engagement, weil das ist ein B-Theater gewesen. Damals war das in 3 Kategorien in Magdeburg. Und ich habe da auch einen sehr guten Lehrer und Mentor wiedergefunden, der leider sehr früh gestorben ist, der Karl Friedrich Zimmermann. Von da an habe ich gekämpft.
Es gibt ganz viele, kann man ja sagen, die berufen sind wenige erwählt. Kann man dieses Erwählen, kann man das steuern?
Nein, von beiden Seiten nicht. Wenn man das selber versucht, gerät man auf jeden Fall in eine falsche Richtung. Und von außen, glaube ich, kann man das nicht. Wenn ich das begreife, was Sie gefragt haben, also oder ob wir da nicht 2 verschiedene...
Nee, das ist schon so, wie Sie sagen. Man muss es laufen lassen. In dem Moment, wo ich es forciere, wie in jedem Beruf, dann klappt es gleich gar nicht. Dann komme ich auch nicht zu Petras. Aber dass Sie da eben dann doch jemand gefunden haben, mit dem Sie seelenverwandt sind, weil das unterstelle ich mal, dass Sie Armin Petras und Sie aber auch René Polisch mit den ganz großen Thalheimer, mit denen Sie zusammenarbeiten, dass man da auf Augenhöhe jemand findet, das ist ein Glücksfall.
Das auf jeden Fall. Also Armin sowie auch der Thali und mit René jetzt auch wieder. Wir haben uns, also Thali und Armin, wir haben uns an einem Ort gefunden. Und dann hat eine gemeinschaftliche Arbeit begonnen. Also ich bin jetzt nicht zu denen gekommen oder die sind irgendwo sondern wir haben uns an einem Ort getroffen und haben uns arbeiten und schätzen gelernt. Und mit René ist das jetzt, das sind dann auch wieder richtig ganz große Glücksmomente, weil ich bin ja als Spieler auch schon geformt und bin ja, sagen wir mal, genauso wie ein Regisseur auch nicht mehr bereit, irgendwelche Dinge auszuprobieren, von denen ich weiß, sie funktionieren nicht. Also ich gehe natürlich schon einen genormten Weg, wenn man das so dumm sagen will, weil die anderen Fehler habe ich schon gemacht. Man muss diesen Weg natürlich breit genug halten, beziehungsweise wenn es eine Idee nützt oder notwendig ist, muss man bereit sein, diesen Weg zu verlassen. Und ich gehöre nun nicht wirklich zu diesen extrovertierten Spielern oder so, die René eigentlich braucht oder die diese Arbeit sozusagen, ich will gar nicht sagen fordert, aber erstmal anfragt, auffordert. Ich habe mich auch nicht bewusst dagegen gewehrt oder so, aber und wir haben beide unsere Wege akzeptiert und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit entstanden. Also wir haben uns jetzt so theoretisch gar nicht darüber unterhalten. Also darum ging es gar nicht. Das sind ja dann immer Reflexionen, die ich versuche das ja, oder wir versuchen das ja alle immer dann zu reflektieren. Okay, was ist denn jetzt gerade passiert? Oh, gut, sehr gut. Also wenn so dritte Vorstellung und man denkt dann, ah, also zur Premiere kann man es doch nicht, da hat man noch andere Sorgen.
Er sei ein Naturpunk, hat René Polisch mal gesagt.
Zu ist wem?
So über sich. Er sei einer.
Ja.
Ist das eigentlich sympathisch für einen Theaterregisseur?
Ja, absolut. Absolut. Ja, René hat eine Form gefunden, weil Anarchie ist Anarchie, ne? Und Anarchie heißt ja, dass es keine Form gibt. Aber René hat eine Form gefunden, diese Anarchie auszuleben. Und ich glaube, das ist dann auch nur, naja, nee, versteige ich mich, aber das ist sehr gut möglich an so Orten wie Theater.
In Ihnen steckt ja auch so ein kleiner Anarchist. Glaube ich zumindest, wenn ich Ihre Rollen angucke.
Klein?
Oder groß, Entschuldigung. Ein richtiger Anarchist.
Nein, das war jetzt ein Scherz.
Wenn Sie, wenn Sie mit Ihrem Motorrad durch die Lande brausen, dann ist das schon richtig. Also,
Entschuldigung, dieser Begriff kleiner Anarchist, das ist doch schon ein Bonmot eigentlich, ne? Kleiner Anarchist?
Ja, nein, es war nicht richtig. Sie sind schon richtig Anarchist. Weil klein heißt, da sitzt so innen drin einer und man traut sich's denn nicht. Aber sie trauen sich's ja. Sie trauen sich's in ihren Rollen und da müssen wir jetzt gleich auch drüber reden, noch stärker in den Filmrollen als auf dem Theater.
Kennen Sie?
Ja, wenn ich jetzt gerade Ihre beiden letzten Rollen mir anschaue oder vor allen Dingen einer Ihrer letzten, der heißt Die Kleinen und die Bösen, wo Sie wieder einen Vater spielen, das tun Sie häufig in den Jahren. Und wir sind ja nur alle in den Jahren, wo man eben Vater ist, der sich verweigert. Dieser Hotte verweigert sich radikal allem und vor allen Dingen Sozialamt. Und daraus entsteht dann dieser Konflikt. Aber er verweigert sich auch allen Konventionen, was ihm wieder bei den Jungen durchaus Respekt einbringt. So jemand, der sich nicht unterbuttern lässt, sondern der wirklich auch mit zweimal mit der Faust auf den Tisch haut. Ist das doch auch schon so eine Art, die ihr Image prägt, die den Peter Kurt, wenn man so weiß, der spielt da mit, auch in den Filmen, die sie unter Thomas Arslan gedreht haben. Also es ist einmal Gold, ein Western, und das andere ist ein Gangsterfilm, wo auch so merkwürdige, ja, jemand, der außerhalb der Gesellschaft steht. Haben Sie dazu auch die Antwort, dass Sie da was ausleben können, was man vielleicht so im bürgerlichen Heldenleben nicht kann?
Ja, das ist ein ganz besonderer Spaß bei Die Kleinen und die Bösen, bei der Rolle Hotte ist das gewesen. Weil die Sehnsucht eines jeden ist, auszubrechen. Also wir sind ja täglich dabei, uns zu disziplinieren. Sonst könnten wir ja gar nicht sozial miteinander umgehen, sonst würden wir uns ja alle umbringen. Also die Grenzen nicht zu überschreiten. Und bei der Rolle Hotte verwischen die Grenzen schon sehr. Also er hat einen komischen Begriff von Eigentum, ist nicht sehr sozial. Und das ist natürlich, weil das auch in jedem steckt, es war ein großer Spaß, mit dieser Rolle umzugehen einfach.
Apropos Film. Ich zitiere nochmal Armin Petras, der für jede Gelegenheit sehr gut geeignet ist, weil er zu ganz vielem sehr Gescheites sagt. Er schreibt, oder sagt in einem Interview, glaube ich, das ist das Schreckliche und das Schöne am Theater, dass es keine längere Lebensdauer hat. Richtig, Sie sitzen, wenn die Vorstellung vorbei ist, ist vorbei. Wenn Sie jetzt einen Film haben, können Sie den sich heutzutage auf DVD immer wieder reinlegen und sich wieder angucken. Es ist was Haptisches, was man mitnehmen kann. Ich weiß nicht, es ist höchstwahrscheinlich auch eine ziemlich unsinnige Frage. Ist das mit dem Grund, warum manche Schauspieler, nicht nur manche, auch Sie, doch ab und zu mal einen Film machen?
Also darüber habe ich so jetzt noch nie nachgedacht. Also es ist, der Zeitraum verschiebt sich ja nur bei Filmen. Also der Zeitraum beim Film wird länger, weil es wird ja zusehends schwieriger, die wechselnden Tonträger dann miteinander zu konfigurieren. Und ich glaube, da geht einiges im Bach runter dann. Also ich glaube, so bewusst mit diesem Grund, ich mache jetzt mal diesen Film, weil ich möchte, dass es...
Dass ich der also Nachwelt so erhalten bleibe. Weil gut, man kann, weiß heute noch, der Moisi hat bei Reinhardt tolle Rollen gespielt. Gibt es auch noch irgendwelche Bilder und so. Und da gibt es auch die wahnsinnig große Bühne, die es da beim großen Schauspielhaus hier in Berlin gab. Und so, das weiß man alles. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Tonaufnahme, die mehr oder weniger gruselig klingt. Aber wenn man so einen Film hat, dann ist das doch immer auch noch ein Stück, wo man weiß, ah, so war der und so ist der. So bin ich vielleicht.
Aber das ist schön, dass Sie das ansprechen. Das ist mal ein Gedanke wert. Also es geht mir jetzt wirklich, ich sitze hier und denke drüber nach. Ja, Sie haben ja
recht. Das ist nicht mein Gedanke, sondern von Petras, muss ich sagen.
Naja, Sie haben ihn ja verwandelt. Sie haben gesagt, da ist das Medium, das lebt und stirbt schnell. Und dagegen gesetzt, da ist das, was für die Ewigkeit da sein soll. Aber wenn ich sie sozusagen offen als Arbeitsprinzip benutze, dann habe ich schon wieder verloren. Dann verliere ich Dinge, die ich, oder dann verliere ich einen Blick, neue Dinge zu sehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer stets irgendwas Neues erfinde, um Gottes Willen. Aber man muss sich frei halten, man muss sich frisch halten. Und vom Ansatz her ist ja Theater und Film nur da ein Unterschied, dass ich im Theater eine größere Möglichkeit habe, mich größer, stärker zu entäußern. Also da auch eine andere Übersetzung brauche, erstmal ganz technisch, um über die Bühnenkante zu kommen, in den Zuschauerraum rein. Also muss ich technisch meinen Körper als Instrument anders stellen. Also muss die Saiten ein bisschen härter einstellen, sozusagen, wenn man da mal so ein Bild benutzt. Und wenn ich daran denke, was mache ich jetzt hier, dann habe ich auch schon verloren. Aber das ist nur eine, also handwerkliche, andere Art, sich zu entäußern. Und beides machen zu dürfen, ist ein großes Glück für mich. Neue Orte zu betreten, so oft wie möglich. Neue Kollegen kennenzulernen, neues Team kennenzulernen. Oder an einem anderen Theater zu arbeiten. Wir waren jetzt gerade in Rumänien, haben da den Dathan den Weisen 3 Wochen probiert, zu einer Premiere gebracht mit rumänischen Kollegen. Und jeder neue Ort, den ich betrete, da muss ich mich neu orientieren. Und das hält mich frisch. Das hält mich im Kopf frisch. Ich muss mich ständig neu orientieren an neuen Kollegen, an neuen Orten, an neuen Ideen, an anderen Spielweisen, wenn ich mit den rumänischen Kollegen dort gearbeitet habe, was großen Spaß gemacht hat.
Da wollte ich Sie nach dem Nathan, wollte ich Sie auch nochmal schnell fragen. Der ist ja wohl zweisprachig dann. Es gibt auch einen rumänischen.
Ist dreisprachig, also wir haben auch englische Szenen mit drin.
Es gibt auch einen, natürlich, das ist, glaube ich, die zeitgenössischen Momente sind in Englisch, ne?
Nein, das sind einfach Szenen.
Okay.
Zwischen, ja.
Aber Sie haben da dann einen rumänischen Kollegen, der auch den Nathan spielt. Was für ein Gefühl ist das? In derselben Inszenierung, einmal gibt es das auf Rumänisch und auf der anderen Seite auf Deutsch, den Originaltext, nehme ich mal an, oder bearbeiteten Originaltext.
Da habe ich jetzt keine speziellen Empfindungen dafür, weil die Kollegen werden da eine ganz andere Inszenierung draus machen. Also natürlich dem folgend, was Armin so angedacht hat, aber er muss mit denen ganz anders arbeiten. Die entäußern sich ganz anders, die nehmen sich die Szenen völlig anders. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Also auch in der Gemeinsamkeit, also dass sich Orte treffen, dass sich Theater treffen. Und wenn das dann über die Grenzen möglich ist auch, deshalb haben wir auch den Nathan gemacht, weil das ja auch das Thema dort ist. Ne?
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Theater, Film und woraus sie schöpfen. Aber irgendwo muss es ja noch den Privatmenschen Peter Kurt geben. Gut, ist legendär, Sie fahren mehrfach die Woche mit dem Motorrad von Stuttgart nach Berlin und umgekehrt. Ist das dann praktisch Born to be Wild oder wie?
Also das war erstmal ein Spaß, um das den Zuhörern zu sagen. Aber es ist schon ein, jeder Mensch hat doch etwas, womit er sich entspannt oder Orte, die man sich sucht, wo man gern ist. Oder und mein Ort und meine Entspannung habe ich auf dem Motorrad dann gefunden. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag auf dem Motorrad, um Gottes Willen. Aber wenn ich mich dann eine Stunde draufsetze und ein Stück fahre, dann wird der Kopf schon ein bisschen klarer.
Und das wirkt dann wieder in die Arbeit oder stellen Sie sich auch beim Fahren, gut, das sollte man beim Motorradfahren vielleicht lassen, über andere Dinge nachzudenken, weil sonst ist die Knautschzone ist dann schon etwas geringer im Zweifelsfall. Ist das das, was Sie ausgleicht? Was das ausgleicht, auch den Druck, den Stress, wenn man so sieht, was Sie alles arbeiten und unter welchem rein jetzt zeitlichen und physischen Druck Sie sind?
Ist es eine der Möglichkeiten, ja. Und eine der schönsten und der schönen. Meine Frau und ich, wir machen auch Urlaub damit. Also ich habe den Namen vergessen. Gott. Es gab jemanden, der sich über den Flow, diesen Begriff Flow beschäftigt hat, ein dickes Buch geschrieben hat. Und das ist wirklich schon lange her und mir fällt er im Moment nicht ein. Es tut mir leid. Ich hoffe, er verzeiht es mir. Und der kam und hat in L.A., in London und am Thalia-Theater hier in Deutschland Schauspieler darüber befragt, über diesen Begriff Flow. Sie hatten das anfangs schon mal so eine kleine Wendung. Also es gibt auf der Bühne, das ist, passiert nicht immer, aber auf der Bühne, wenn es ein guter Abend ist, passiert ist, dass man eigentlich denkt, es läuft alles allein. Also es ist alles da, es ist alles trainiert. Die Worte kommen, man weiß die Worte. Ich bin jetzt bewusst, jetzt sage ich das so, man weiß die Schritte und dann kommt noch etwas dazu. Und man kümmert sich wirklich um nichts anderes als genau darum. Und das ist der Begriff Flow. Der Körper kommt in einen Zustand, wo er sich wohlfühlt. Und der hatte sich auch beschäftigt, da gibt es in Japan Yakuza-Rennen, und die fahren von einer Stadthälfte zur anderen. Das sind so verbotene Rennen. Sind auch sehr gefährlich, sind viele Tote dabei. Und die benutzen auch, da gibt es auch diesen Begriff Flow. Also Motorrad, der Körper beherrscht die Maschine. Und es gibt eine ständige Bewegung, die Bewegung der Straße zu folgen. Und das ist ähnlich, da gibt es große Ähnlichkeiten.
Also fast gar Meditation?
Das ist fast Meditation, ja.
Und wann ist dann das Hochgefühl auf dem Motorrad?
Das ist
oder auf der Bühne oder wenn Sie bei einer Premiere den fertigen Film sehen?
Ja, das ist unterschiedlich. Man schafft das natürlich. Das ist ja auch, also ich betreibe das ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich fahre jetzt los und will das kriegen. Aber es ist schon so, wenn man, sagen wir mal, in Urlaub fährt oder wirklich mal einen Tag durchfährt, wenn man den dann hat. Man denkt immer noch am Anfang und über die Probleme, was ist Probe oder das Leben. Es gibt ja dann auch Menschen um einen herum und es klappt oder es klappt nicht mit denen. Und irgendwann, wenn man ein Stück fährt, dahin zu kommen, nicht mehr zu denken, nicht mehr darüber zu denken, sondern wirklich Luft zu holen, nach links und rechts zu gucken, den Kopf ein bisschen aufzusetzen. Und dann kommt Luft rein.